So, einen wunderschönen guten Abend heute Abend. Ihr habt es mal wieder mit mir zu tun. Ja, wir haben noch so viel tolle Feedbacks bekommen von der Konferenz. Und ich möchte an diesem Thema auch ein bisschen einfach mich weiterhangeln. Wir haben eigentlich dieses Jahr 2007 sehr stark als Gesamtthema das Reich Gottes gehabt. Wir haben auf der Frühjahrskonferenz das Thema gehabt, dein Reich komme. Wir haben auf der Herbstkonferenz, wie im Himmel, so auf Erden. Und es ging jedes Mal darum zu erkennen, dass das Reich Gottes nicht etwas ist, das wir am Ende der Zeiten erwarten, sondern das Reich Gottes, hat Jesus gesagt, sieh, es ist mitten unter euch. Zum Ersten sagt Jesus, es ist gekommen mit mir, ich habe dieses Reich mitgebracht. Und im Zweiten, seitdem wir den Heiligen Geist haben und Jesus in uns wohnt, sind wir aufgerufen, dort, wo wir leben, wo wir stehen, wo wir existieren, das Reich Gottes zu manifestieren und sichtbar zu machen. Durch unser Leben primär, durch unser Leben. In den letzten Monaten hat der Herr sehr viel an meinem inneren Menschen beschnitten und er ist immer noch dran. Und mir ist eins für mich selber zunächst mal sehr, sehr wichtig geworden, dass wir als Christen, besonders als westliche Christen, nicht darin enden, sonntägliche Zuhörer zu werden. Ja? Dass wir nicht darin enden, sonntägliche Zuhörer zu werden, die Sonntag für Sonntag ihre Botschaft abholen und am Dienstagvormittag wissen wir eigentlich schon gar nicht mehr, über was am Sonntag gesprochen wurde, sondern dass wir mehr und mehr daran arbeiten, Nachahmer Jesu zu werden, also Jünger zu werden. Das heißt, das, was wir hören und lernen, umzusetzen. Ich denke, dass die Gemeinde gerade hier im Westen oder die Gemeinden stark in der Gefahr sind, dass wir Zuhörer produzieren und keine Nachfolger. Wir produzieren Zuhörer, aber keine Nachfolger. So, und das ist, kann man am besten sich selber auch mal fragen, was realisiert sich in deinem Leben außerhalb des sonntäglichen Gottesdienstes? Was setzt du wirklich um? Was passiert wirklich? Wo machst du einen Unterschied? Bist du ein Zuhörer oder bist du ein Nachfolger? Und es ist deshalb sehr wichtig, und ich habe das in meiner eigenen Krise auch gemerkt, dass wir uns den Luxus nicht erlauben dürfen, etwas zu hören und das dann abzulegen und das war's und das nicht in unser Leben zu implementieren. Ja? Nicht alles, was wir hören, ist immer unbedingt für uns auch eins zu eins dran, das ist völlig klar. Aber es gibt Dinge, die der Geist Gottes für dich rauspointet und wo wir drangehen sollten, diese Sachen in unserem Leben zu leben. Sprich, wir tun das, was wir hören. Wir bemühen uns, das auszuprobieren, umzusetzen. Wenn wir das nicht tun, werden wir früher oder später in Krisen in unser Leben hineinrennen und wir werden feststellen, dass wir zwar eine Menge theoretisches Wissen haben, aber wir wissen nicht, wie man das in der Praxis umsetzt. Und die Krise hat uns. Und wir leiden unnötigerweise in der Krise. Ja. Viele Krisen sind hausgemacht in ihrer Intensität und in ihrem Leiden. Vieles, was wir leiden, müssten wir nicht leiden, wenn wir geistlich anders aufgestellt wären. Und deswegen möchte ich uns immer wieder ermutigen, bewusster zuzuhören und wirklich zu schauen, was kann ich von dem, was ich höre, vielleicht auch lese, ganz praktisch umsetzen. Und da möchte ich dich ermutigen, nimm die kleinen Dinge. Manchmal machen wir uns so riesige Ziele, von denen wir von vornherein wissen, das schaffe ich eh nicht. Ja, und wir betrügen uns so selber. Such dir etwas Kleines raus und dann arbeite daran, setz es um. Mir liegt am Herzen, in den nächsten Jahren ganz bewusst zu lernen, wie können wir als Gemeinde noch stärker in Jüngerschaft reinkommen. Wie können wir das, was wir sonntags hören, noch bewusster, vielleicht auch unter der Woche vertiefend verarbeiten? Wie kommen wir nicht nur in der Theorie, sondern wie kommen wir in die Praxis rein. Und ich habe große Hoffnung, dass unser neues Gebäude eine große Hilfe sein kann dabei, wo wir mehr Möglichkeiten haben, bestimmte Dinge zu tun. Ich träume schon lange von einer Art Jüngerschaftskurs, der nicht nur Frontalunterricht hat, sondern wo wir sehr praktisch werden können, sehr, sehr praktisch werden können, miteinander auch Erfahrungen austauschen. Wir werden sehen, was Gott uns schenken wird. Ich habe auf den Herzen bekommen, in den nächsten Wochen eine Reihe zu beginnen, die das Oberthema hat, die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes. Und diese Themenreihe soll uns helfen, zu verstehen, was für Gesetzmäßigkeiten herrschen im Reich Gottes, nach denen Gott möchte, dass wir sie befolgen und daraus wirklich Segen erlangen. Interessant ist dabei, dass das Reich Gottes völlig kontraproduktiv eingestellt ist gegenüber dem Reich der Menschen. Das Reich Gottes ist vollkommen konträr gegenüber dem Reich der Menschen. Ein Beispiel, Jesus sagt, liebet eure Feinde. Wir sagen, hau deinem Feind eine runter. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Wir sagen, nehmen ist sicherer als geben. Ja. Und ich könnte die Liste jetzt beliebig weit fortführen. Das Reich Gottes ist vollkommen konträr unseren Ansichten. So, und das ist spannend, weil wir vielen Themen oft auch ausweichen. Wir werden in den nächsten Wochen einige Themen behandeln, die wir gerne auf die Seite schieben. Aber nicht so als frontal, hey, tu, mach. Sondern Gott hat mich verblüfft in vielen dieser Themen, wie viel Liebe da drin ist und wie viel Segen. Dabei wird es ganz besonders wichtig sein, dass wir die Balance von Tun und Sein verstehen. Tun und Sein. Was wir für Gott tun, kann nur gute Früchte bringen, wenn es aus einem guten Sein fließt. Wenn du keine Identität in ihm hast, das war meine eine Predigt auf der Maintain Your Faith, wenn du keine Identität in ihm hast, dich nicht geliebt weißt von ihm, dann wird all dein Tun aus einer falschen Motivation heraus erfolgen. Es wird weder dich glücklich machen, noch denen, die dir zuhören oder dich zuschauen. Es ist interessant, Jesus hat zwei Statements gemacht. Jetzt muss ich erst mal gucken, hier freeze. Habe ich durchgeklickt. Gehe mal eins zurück. Ja. Jesus sagt in Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. In Johannes 14, 23, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was Jesus eigentlich hier sagt, ist die Voraussetzung in meinem Reich, gerecht leben zu können, in einer guten Weise leben zu können, ist Liebe zu mir. So, ohne Liebe geht nichts. Also Jesus macht uns ganz klar, wenn du mich nicht liebst, dann funktioniert das nicht. Wenn du Angst vor mir hast und du folgst mir aus Angst, das ist es nicht. Sonst hätte Jesus ja gesagt, wer Angst vor mir hat, der wird meinen Geboten befolgen. Wer Angst hat, zu dem wird mein Vater kommen und ich und wir werden ihm noch mehr Angst einjagen. Ja, aber viele, ich glaube gar nicht, wie viele Christen nach dieser Prämisse oft unbewusst leben. Ja? Ohne ein Verliebtsein in Jesus gibt es zwei Wege, auf die wir kommen. Wir kommen entweder auf den Weg der Pharisäer, wir werden hart, gesetzlich, selbstgerecht und bitter gegen andere, die nicht so leben wie wir. Es gibt Leute, die leben ein sehr, sehr entschiedenes, hartes Leben. Für Gott tue ich alles. Und jeder, der nicht so lebt wie sie, ist suspekt. Und für die hat man dann immer auch so ein paar harte Worte bereit. Ja. So, und das ist etwas, was Gott nicht will. Das ist nicht das Wesen Gottes. Wir folgen ihm aus Liebe und nicht aus Härte. Wir folgen ihm nicht mit zusammengebissenen Zähnen. Und wir folgen ihm auch nicht, indem wir mit dem Zeigefinger auf die zeigen, die nicht so leben wie wir. Wenn das in dir ist, dann stimmt was mit deiner Hingabe nicht. Das andere Extrem ist, wir werden zu fleischlichen Christen, wenn wir keine Liebe haben, die nur noch im christlichen Minimalismus leben. Ich komme spät zum Gottesdienst und gehe früh. Ich lebe so nah an der Welt, dass ich vielleicht so weit weg von Gott, dass ich gerade noch hoffe, ich gehe irgendwie als Christ durch. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet, aber das ist das andere Extrem, in das wir reinfallen können, wenn wir keine Liebe haben. Wer Gott jedoch liebt, der fragt nicht nach den Kosten. Warst du schon mal verliebt? Jetzt erinnere dich mal zurück, wo du das erste Mal richtig verliebt warst. Da hast du nicht auf die Uhr geguckt. Du hast nicht geguckt, was kostet die Fahrkarte zu meiner Geliebten oder meinem Geliebten. Was ist dies, was ist das? Alles war gut genug. Jedes Opfer war gut genug. Du hast nicht nachgedacht drüber. Wenn damals dich jemand gefragt hätte, was, sag mal, warum treibst du eigentlich so einen Aufwand? Dann hättest du wahrscheinlich nur gelacht drüber. Ne? Dann hättest du gesagt, ganz einfach, ich bin verliebt. So, Liebe ist ein ungeheurer Motivator und ist der reinste Motivator. Und die Frage, die sich für uns stellt heute Abend ist, wie kann ich Gott wirklich lieben lernen? Ich möchte da einsteigen in unserem Thema Gesetzmäßigkeiten im Reiche Gottes. Und ich möchte uns heute Abend ein bisschen in das Herz Gottes, in das Herz des Vaters hineinführen, wie er wirklich ist. Viele haben keinen wirklichen Zugang zu Gott, weil der Grund ist oft fehlende Einsicht und mangelnde Erkenntnis über das Wesen Gottes. Und um Gott lieben zu können, muss ich wissen, wer er ist, wie er ist. Eines der fundamentalsten Missverständnisse über das Wesen Gottes hat seine Wurzel in unserer Schau der Erlösung. Wie sehen wir primär Erlösung an, wenn wir über Erlösung nachdenken? Für viele Christen dreht sich Erlösung oft nur immer um das Kreuz und die moralische Wiederherstellung von unseren Sünden. Das haben wir gehabt. Hier. Das ist das Bild, das gängige Bild, das viele Christen haben, wenn sie an Gott denken, wenn sie an Jesus denken. Wir denken dann so, der Sündenfall, der Mensch ist ein Sünder, der Mensch braucht Erlösung. Wir haben irgendwo in der Sünde begonnen, irgendwann werden wir erlöst sein. So, wir sehen die Gottheit oft primär nur durch diese Linse der Erlösung. So, und alles, was wir denken, hat häufig mit Sünde zu tun. Gott hat mit meiner Sünde zu tun, Jesus hat mit meiner Sünde zu tun, Erlösung hat mit meiner Sünde zu tun. Und so wird interessanterweise unser, sag mal, macht das Ding sich selbstständig? Und jetzt ist es ganz weg. Ich glaube, ich... Jetzt habe ich mich selber ausgetrickst. So. Okay. So, und was passiert ist, wir beginnen beim Menschen und wir enden beim Menschen. Wir beginnen beim Menschen und wir enden beim Menschen. Und vieles im christlichen Kontext hat dann oft immer mit uns zu tun. Vieles dreht sich um uns. Und wir haben ein Evangelium, in dem eigentlich wir mehr vorkommen. Und wir haben einen sündenorientierten Blick. Unbemerkt wird so der Mensch und seine Not zum Fokus der Heilsgeschichte. Und Gott existiert primär nur noch, um uns aus dieser Not zu helfen und wieder zurechtzubringen. So, wenn wir diesen Blick haben, dann haben wir einen stark sündenorientierten Blick. Und ein stark sündenorientierten Blick hat immer etwas mit Verdammnis zu tun, immer etwas mit schlechten Gefühlen zu tun. So, und wir drehen uns auch dann sehr häufig um uns selber herum. Und daraus kommt ein ganz schräges Gottesbild. Das merken wir manchmal gar nicht so. Wir hatten diese Tage ein Leitertreffen und da kam lustigerweise in diesem Treffen die Frage auf, warum machen wir eigentlich so viele Anbetungsabende im Jahr auf Karlsruher Leiterebene? 3 Anbetungsabende. Man könnte doch mal eine Evangelisation stattdessen machen oder 2 Evangelisationen, nur noch eine Anbetung. Und ich möchte hier noch einmal den Unterschied klar machen. Anbetung gehört wem? Gott alleine. Wir kommen nicht zusammen, um anzubeten, damit wir einen netten Liederabend haben oder eine coole Band erleben. Wir kommen zusammen, um Gott anzubeten. Wohin richtet sich Evangelisation? Zu Menschen. Wenn wir evangelisieren, dann geht es um den Menschen. Aber dieser sicher gut gemeinte Einwand des Leiters beschreibt das Dilemma, in dem wir stecken. Wir haben den Fokus unserer eigentlichen Existenz aus den Augen verloren. Wir glauben, dass wir auch als Gemeinde nur noch existieren, um die Sünde aus der Welt zu schaffen, um zu evangelisieren, um uns um die Sünde und um den Menschen zu kümmern. Wir sehen mehr auf die Nöte von uns und der Menschen um uns herum und wie wir ihnen begegnen können, als auf Gott selber. Sondern was passiert wieder? Gott wird wieder eher klein und die Sünde und die Not wird eher groß. Und unser Bild, das wir haben, ist stark sündenorientiert. Wir leben in einem Paradigma des Tuns und nicht des Seins. Wir wollen immer etwas tun. Aber es fällt uns sehr schwer zu sein. Wir konzentrieren uns auf das, was vor den Menschen getan werden muss. Aber wir schauen nicht auf das, was Gott von Ewigkeit her geplant hat. Und nicht auf den einen, der uns von aller Ewigkeit her gewollt hat. Wir beginnen mit dem Menschen und wir enden beim Menschen. Und damit wird die Gemeinde zu einer Gemeinde, die primär für die Belange der Menschen existiert und nicht für Gott. Und die große Frage ist, für was existiert die Gemeinde eigentlich? Primär. Für wen existiert sie? Es ist die Braut Christi. Sie existiert für ihn. Deine und meine Existenz vor Gott begann nicht, als du geboren wurdest und nicht, als Adam und Eva in Sünde fielen, sondern deine und meine Existenz begann von aller Ewigkeit her. Es ist ein bisschen theoretisches Groundwork, was wir jetzt machen, aber es ist sehr wichtig zu verstehen, woher kommen unsere Denkmuster auch über Gott her. Im Epheserbrief, Kapitel 1, 3, 5 und 11 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Und jetzt pass auf, denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Aus Liebe hat er schon damals uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles nach seinem Plan verwirklicht. Und was wir hier in diesem Vers sehen können ist, unsere geistige Existenz begann nicht im Paradies und im Sündenfall. Und wieso geht es immer weiter? Das ist ja Rainer. Was hast du mit deinem Notebook gemacht? Ach so. Sollen wir vielleicht, ist da ein Automat drin? Okay. Aber Gerald guckt. So, was sah Gott, als er uns geschaffen hat, von Ewigkeit her? Wie sieht Gott dich heute? Ich möchte, das ist ganz wichtig, dass du es verstehst. Er sah dich schon damals als heilig und tadellos an. Das sagt der Epheserbrief. Heilig und tadellos. Heilig und tadellos. Er sah uns als seine Kinder an. Er sah uns als seine Erben an. Jetzt möchte ich dich fragen, wenn Gott dich ansieht, worauf fokussiert er sich? Fokussiert er sich auf das, was im Paradies passiert ist, oder worauf fokussiert er sich? Fokussiert er sich auf das, was passiert war, auf unsere Sünde, auf das, was wir heute sind? Nein. Er schaut auf uns mit einer ewigen Perspektive, und die ist hier im Epheserbrief beschrieben. Er sah uns als heilig und tadellos an. Du musst überlegen, bevor es dich gab, Gott sah auf dich und sagt, der Christian Ehrfeld, der ist heilig und tadellos. Der Matthias ist mein Kind. Die Ina ist mein Erbe. Und das sah Gott von Ewigkeit her schon in dir. Wenn wir uns angucken, dann sehen wir uns oft erst als Sünder an, die so irgendwie erlöst worden sind und hoffen, es jetzt irgendwie noch zu schaffen. Sondern was wir bekommen müssen, ist eine ewige Perspektive auch unserer Existenz. Gott hat dich gekannt, bevor du warst. Das heißt in der Bibel, dass er das gute Werk, das er in dir angefangen hat, vollenden wird. So, und deswegen ist es wichtig zu sehen, wir haben einen Anfang, der in der Ewigkeit liegt. Und wir haben ein Ende, das in der Ewigkeit liegt. Und der Sündenfall, die Erlösung, ist eine kleine Episode mittendrin. Gott fokussiert sich nicht auf diesen Abschnitt, sondern Gott lebt in einer viel größeren Dimension. Gott kommt aus der Ewigkeit, Gott geht in die Ewigkeit. Und Gott hat hier in aller Ewigkeit schon gewusst, was mit uns sein wird. Du und ich, wir haben einen Anfang außerhalb unserer gefallenen Natur. Und Gott definiert dich und mich nicht aus unserem gefallenen Sein, sondern er definiert dich aus dem, was aus dir werden wird, was er aus dir machen wird. Und was ist das, ein Gegenüber zu haben? Ein Wesen ihm gleich, in Gefühl, ein Gegenstand seiner ewigen Liebe und Fürsorge. Und das ist ein völlig anderes Bild. Ein völlig anderes Bild, als wenn du dich immer nur als eine Kreatur siehst, die erlöst werden muss oder die halt eben mal erlöst worden ist und die sich eigentlich, wenn sie sich mit Gott beschäftigt, oft auch immer nur mit den eigenen Sünden und Schwächen beschäftigt. Aber Gott sagt, Kind, schau das viel größere Bild an. Ich habe von Ewigkeit her Absichten für dich gehabt, die bis in die Ewigkeit reinreichen. Ich sehe dich ganz anders. Nochmal, er sah dich schon damals heilig und tadellos. Heilig heißt für ihn abgesondert. Er sah dich damals schon als sein Kind. Er sah dich damals schon als Erbe. Wir werden das, was wir ansehen. Und wenn du dich primär über die Sünde definierst, dann hast du auch immer nur die Perspektive eines Sünders. Aber wenn du dein Denkmuster umstellen lernst und begreifst, dass Gott dich von Ewigkeit her schon gewollt hat, dass du von Ewigkeit her angenommen bist. Die Bibel sagt, er wählt, er hat dich gesehen. Jeder Tag, heißt es in dem Psalm, der noch ist, war vorhin bereits in einem Buch geschrieben. Er kennt alle deine Tage. Er sieht dich an und er weiß, ich bin stark genug, dich zu vollenden. Darum heißt es ja in der Bibel, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden auf den Tag seines Kommens. Das ist das Großartige. Gott weiß, was er tun muss. Gott weiß, welchen Handgriff er ansetzen muss. Sondern wir müssen lernen, das geschieht nicht heute Abend, wir müssen es wirklich lernen, unseren Fokus weiterzumachen. Dass wir hierher schauen, unser Anfang ist in der Ewigkeit der Ewigkeiten. Es heißt auch in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hat die Welt geliebt. Er hat die Welt nicht gehasst. Das heißt nicht, so sehr hat die Welt gesündigt, dass Gott gezwungen war, seinen Sohn zu geben. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wann hat er diese Welt geliebt? Vor oder nach dem Sündenfall? Natürlich vor dem Sündenfall. Und auch während dem Sündenfall. Christus ist das Lamm, das von Ewigkeit her geschlachtet wurde, heißt es in der Offenbarung. So, das bedeutet, er hat dich geliebt schon vorher. So sehr hat er uns geliebt, dass eine Liebe von Gott für dich da, als wir alle noch Sünder waren, als wir alle noch getrennt waren von ihm. Da hat Gott uns schon geliebt. Das ist eigentlich schon mal erstaunlich, darüber nachzudenken. Egal wie mies du dich im Moment fühlst, Gott hat dich lieb. Und er schaut dich an und sagt, ich habe eine Lösung für dein Problem. Ich habe eine Lösung für dein Problem. Ich weiß, wie ich mit dir klarkomme. Ich weiß, wie ich dich vollende. Ich gucke dich nicht an, wie du jetzt bist. Ich sehe in dir schon jetzt, was einmal sein wird. Ich sehe in dir, was einmal sein wird. Und deswegen bin ich verliebt in dich. Warum war Gott verliebt in die Welt? Nochmal, weil er aus der Ewigkeit herkommt und in die Ewigkeit hineingeht. Er sah nicht auf diese kleine Episode, die für ihn eine kleine kosmische Episode ist. Gott sah dich von der Ewigkeit her. Er sah das Potenzial des neuen Menschen, den er schaffen würde. Er sah dich anders. Und er sieht dich auch jetzt anders. Das ist so schwer für uns zu verstehen, weil wir so wenig darüber nachdenken. Aber es ist so wichtig, darüber zu meditieren und nachzudenken, weil du eine breitere Schau von dir bekommst und weil du mit der Zeit lernen wirst, aus diesem engen Bild rauszutreten, hinein in die Ewigkeit, wo er dich anders sieht. Wir gucken uns heute an, schauen uns runter, mir geht es ja auch oft so, und wir sehen diesen ganzen Massel noch an uns. Wir sehen unser Elend, unser und da Scheiße, und hier Mist und da Müll. Ne? Und dann drehen wir uns oft um uns selber. Aber wenn wir es lernen würden, aus dieser Grube rauszutreten, an den Rand der Ewigkeit und sagen, schau mal, so sieht Gott mich. Gott sieht mich bereits vollendet. Er ist stark genug, mich zu vollenden. Er weiß, wie er mich packt mit meinen Fehlern. Wir alle haben unsere Charakterschwächen, unsere Spezialschwächen. Und wahrscheinlich viele von euch, wenn ich jetzt sagen würde, wer kämpft denn so mit seinen Lieblingssünden schon jahrelang, da wären wahrscheinlich viele Hände oben. Wir lassen das jetzt mal. Mir geht es ja genauso. Und du denkst manchmal, oh Gott, hilf mir, oh Gott, hilf mir. Und das Krasse ist, dass Gott sein Timing hat. Und er orchestriert bestimmte Umstände entlang deines Lebens. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo du in irgendetwas reinrennst und auf einmal staunst du und deine Lieblingssünde ist gestorben. Plötzlich ist die Kraft da, plötzlich ist die Power innen da, wirklich davon wegzukommen. Du hast etwas gelernt, etwas ganz Tiefes. Und wenn du mal nach ein paar Jahren später dahin zurückguckst, dann merkst du, es ist dieser Genius Gottes, dieses Geniale an Gott, wo er genau weiß, was er tun muss, um dich an einem bestimmten Punkt wirklich in eine Position zu bringen, wo du losbrechen kannst davon. Und was ist es vorher? Wir hören flammende Predigten, wir hören vielleicht jemand sagt, du musst damit aufhören und dies und das. Und wir beißen die Zähne zusammen, wir versuchen verzweifelt irgendwas zu ändern und scheitern doch wieder. Der das gute Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden. Ich rede hier nicht davon, dass Gott Sünde auf die leichte Schulter nimmt und sagt, ach, machen wir ruhig weiter. Gott nimmt Sünde sehr ernst, sonst wäre er nicht Form eines Menschen angenommen, wäre gestorben für uns. Aber Gott hat einen Plan, wie er in deinem Leben arbeitet. Und er sieht, wie er dich vollendet. Gott kennt dein Herz. Er weiß um dein Ja. Ja. Und er sieht dich im Moment eher als jemand an, der in Unreife lebt. Aber nicht als einen bösartigen, hartherzigen Sünder, einen hartherzigen Menschen, der sagt, Gott, lass mich in Ruhe. Dieses Feld gehört mir und mir allein. Du hast hier nichts verloren drin. Sondern Gott sieht dein Herz. Gott sieht, wie du manchmal auch leidest drunter. Und er sieht auch manchmal, wie du dich manchmal noch freust an deiner Rebellion. Aber Gott sagt, dich kriege ich schon. Wir müssen eins verstehen. Das Grundwesen Gottes ist zuallererst Liebe. Leidenschaft für den Menschen, den er geschaffen hat. Und Vergebung. Wenn Gott auf uns schaut, wird er von diesen Gefühlen bewegt. Für ihn ist Sünde eine Realität, der er radikal begegnet. Aber Sünde ist für ihn nicht das beherrschende Element. Gott ist nicht ein Gott, der dauernd nur über deine und meine Sünde nachdenkt, darüber nachdenkt, wie schrecklich ist die Sünde. Wir müssen wirklich diese Perspektive haben, diesen großen Fall, den kleinen Fall. Es ist eine kleine Episode für ihn, die er überwinden wird und überwunden hat. Wir leben mittendrin, für uns sieht es anders aus. Aber wir müssen diese andere Perspektive kriegen. Deswegen sagt Paulus, erneuert euren Sinn. Wenn wir in dieser Perspektive drin bleiben, dann sind wir immer nur umgeben davon, von unserer Schwachheit. Aber um da rauszukommen, musst du erstmal verstehen, dass Gott dich bedingungslos lieb hat. Wenn er das nicht hätte, hätte er dich nicht herausgerufen. Wäre er dir nicht begegnet. Schau mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist eines, diese drei Gleichnisse, sind insgesamt drei Gleichnisse. Einmal das Schaf, das Verlorene, der verlorene Silbergroschen und der verlorene Sohn. In den ersten beiden Gleichnissen spricht Jesus davon, jedes Mal schließt er die Gleichnisse ab und sagt, so wird im Himmel Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Was Jesus sagen will, da gibt es Menschen, die meinen, ich habe es gar nicht nötig, umzukehren. Aber da gibt es Menschen, von denen Jesus redet und sagt, da sind welche, die haben sich verirrt, die sind in die Irre gegangen, die sind weggelaufen. Und ich, Gott, mache mich auf dem Weg, sie zu suchen. In den beiden ersten Gleichnissen ist die Rede vom Suchen. Was ist Suchen? Wenn du etwas suchst, was passiert dann? Das ist nicht, dass du dich rumdrehst, ah ja, da ist es, dann hast du nicht gesucht. Suchen bedeutet, du machst dich auf dem Weg, du bist unterwegs. Du bist eine ganze Weile am Gucken, drehst Steine, Ecken um. Und das bedeutet auch, wenn Gott dich sucht, das ist ein zeitlicher Prozess drinnen. Das ist der Prozess, den ich vorhin beschrieben habe. Gott orchestriert auch Dinge. Er lässt ein gewisses Weglaufen auch zu, weil dein Weglaufen, dein Hineinlaufen in bestimmte Schwächen, etwas, es ist paradox, aber das Reich Gottes ist ein Paradox, bewirkt aber in der seltsamen Weise auch Umkehr. Gehen wir ins dritte Gleichnis rein, der verlorene Sohn. Da wird es am deutlichsten. Er rennt weg aus dem Vaterhaus. Mir stinkt's, ich habe deine Vorschriften satt, dein Gelaber, dein Du hängst mich ein, Alter, gib mir meine Kohle und lass mich gehen. Und das Gleichnis interessanterweise, wir haben neulich, Silvan und ich, eine CD angehört von Kevin Matthews. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Das Gleichnis fängt wie an? Jesus sagt, ein bestimmter Vater. Und er redet nicht von ein sündiger Sohn. Es ist interessant, auch das Gleichnis beginnt mit wem? Mit dem Vater. Und wer ist der bestimmte Vater? Gott. Das Gleichnis beginnt gewissermaßen bei Gott. Und es endet bei Gott. Gott ist der Anfang und nicht wir. So, und dieser Sohn nun, der Vater erstaunlicherweise gibt ihm das Erbe und lässt ihn gehen. Jeder weise, kluge Vater weiß natürlich, was jetzt passiert. Wir kennen ja unsere Söhne. Warum lässt er ihn gehen? Unendliche Weisheit und gleichzeitig unendliche Paradoxe. Manche Evangelikale stöhnen auf. Ich habe da auch schon mal in verschiedenen Lagern gepredigt. Wie kannst du sowas sagen? Ne? Aber es ist offensichtlich so, er musste diesen Weg gehen, der Sohn, um etwas zu lernen. Hätte der Sohn es zu Hause gelernt, unter Zwang und Eisen? Nein, ganz offensichtlich nicht. Aber was heißt es da draußen bei den Schweinen, ganz unten am Ende der Futterkette? Heißt es, er schlug in sich. So, Gott orchestriert Umstände und dann, irgendwann, kommt es tief im Herzen zu einer Umsinnung. Und das kriegen wir nicht hin. Du kannst noch so die Zähne zusammenbeißen, du kriegst es nicht hin. Das ist das liebende Wesen Gottes. Das Gleichnis geht ja weiter. Es heißt dann, dass der Vater, als der Sohn sich auf den Weg macht, dann die ganze Zeit auf dem Weg sagt er seine Entschuldigung auf. Also wie sage ich es nochmal, Vater, also ich bin nicht wert. Und der Vater, der irgendwo, habe ich das Gefühl, der stand schon die ganze Zeit mit seinem Fernglas da, wahrscheinlich auf seinem Aussichtsplattform vom Haus und hat geguckt, kommt er? Wann kommt er endlich? Ich weiß, er kommt, aber wann kommt er? Der Vater sah ihn von ferne, heißt es, und es jammerte ihn. Da ist nicht, ah, da kommt dieser Scheißer, der kann was erleben. Wo ist der Rohrstock? Ne? Sondern da ist, es heißt, es jammerte ihn. Da ist Erbarmen Gottes da. Erbarmen Gottes da. Wir haben es vorhin gesungen, voller Erbarmen. Wenn Gott nach dir Ausschau hält und du bist noch weit weg, dann ist sein Herz schon voller Erbarmen für dich. Er sieht dich jetzt in Umständen, wo du vielleicht kämpfst, wo du in Sünden drin bist, in die du immer wieder fällst, die dir stinken, aber du schaffst es einfach nicht. Und Gott sieht dich. Er guckt voller Erbarmen auf dich. Und er sagt, dein Zeitpunkt kommt. Ich werde das gute Werk, das ich angefangen habe in dir, vollenden. Voller Erbarmen. Und als der Junge dann schließlich in Reichweite kommt, rennt ihm der Vater entgegen. Das ist das Wesen Gottes. Deswegen sagt Jesus, ein bestimmter Vater, damit fängt das Gleichnis an, ein Vater. Primär ist Gott unser Vater, ein liebender Vater, ein erbarmender Vater, voller Erbarmen. Gott definiert uns nicht aus der Sünde, sondern er definiert uns aus seinem Erbarmen. Der Vater sah das Potenzial in dem Sohn. Er sah, was einmal aus ihm werden würde. Der Vater sah aber auch, der muss eine Erfahrung machen. Der muss es erfahren. Es geht nicht anders. Und als der Junge dann anfängt, halt's Maul, Paul, schnell den Mantel, schnell die Schuhe, schnell den Ring. Er wird wieder voll in seine Rechte eingesetzt. Der Vater lässt ihn gar nicht zu Worte kommen, seine ganzen Entschuldigungen abzulassen. Es ist manchmal auch so, ich ertappe mich oft dabei, dass ich dann gern mein Gebet, oh Gott, ich habe das und das getan und oh Gott, ich habe das und das getan, oh bitte vergib mir, vergib mir. Und dann gibt mir manchmal Silvernrempler. Ne? Und so ist Gott auch oft. Ne? Er sagt, hör mal, hey, ich bin Gott, ich weiß Bescheid. Und er möchte was umhängen und Schuhe anziehen, möchte ich wieder herstellen. Er sagt, Junge, konzentrier dich darauf. Er fällt ihm den Arm, er küsst ihn, sagt, mein Sohn war tot, hey, er ist lebendig geworden. Was wir vergessen im Gleichnis, da gibt es einen zweiten Sohn. Und interessanterweise ist er das lebendige Beispiel dafür, wenn wir Erfahrungen nicht machen, sondern wenn wir so richtig alles toll angeblich hinkriegen. Der erste Sohn hat nie rebelliert. Der erste Sohn hat immer genau hingeguckt, wie Papa alles macht und hat alles exakt nachgemacht. Er war ein richtig feiner Streber. Das Problem bei dem ältesten Sohn war folgendes, dass er keine Liebe gelernt hat, kein Mitleid gelernt hat und selbstgerecht wurde. Und das ist etwas, wo wir auch etwas lernen können. Es gibt Elemente in unserem Leben, die uns gut gelingen. Ja? Wir alle haben Stärken in unserem Leben. Und was passiert oft, wenn wir dann auf Leute treffen, die genau da eine Schwäche haben, wo wir Stärken haben? Wir fühlen uns berufen, diese Schwächen breitflächig zu kommentieren. Und dann schmeißen wir dem anderen auch hin, hör mal, als weißt du, so und so und so. Ne? Mir ist es die Tage passiert, Pablo Perez war in Freiburg, ich glaube, ich habe das sogar erzählt. Ne? Und dann rief die Leiterin vom IHOP Freiburg an und sagte, Mensch Uwe, wir finden den Pablo nicht, der sollte mit dem Zug kommen. Ne? Hast du eine Handynummer von ihm? Sag ich, nee, habe ich nicht. Und dann fühlte ich so einen leisen Ärger in mir hochkommen, weil ich dachte, Mensch, wie kann man nur so schlecht organisiert sein? Ne? Und dann habe ich mich daran erinnert, wie perfektionistisch ich in den Bereichen bin. Dann habe ich gesagt, weißt du, Johanna, das kann man doch so machen. Ich gebe unseren Sprechern immer meine Handynummer, meine Büronummer und diese Nummer und hole mir auch immer gleich von ihnen die Telefonnummer. Habe gar nicht gemerkt, dass ich ja von Pablo die Nummer auch nicht hatte. Ne? Und habe mich dann so richtig erstmal wohl gefühlt. Ne? Und als ich dann den Hörer aufgelegt hatte, dann hat sie gesagt, ja, ach, so ganz zerknirscht, habe ich alles vergessen. Dann kam Gottes Geist auf mich. Und ich habe mich so scheiße gefühlt. Und ich habe gesagt, Herr, vergib mir, das ist genau mein Problem. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, ich nehme alles zurück. Und ich weiß, du hast den Samuel im Sadok House of Prayer gerettet, einen Engel geschickt. Du hast den Peter Neukamp und seine Frau mit der Uli zusammengebracht nachts in Durlach, wunderbarsterweise. Also wirst du auch den Pablo jetzt gefunden werden lassen. 3 Minuten später klingelt mein Handy, die Johanna wieder dran. Hey Uwe, wir haben den Pablo gefunden. So war wie Gott, wenn Gott sagt. So, ich möchte euch da ermutigen. Wir müssen Erfahrungen sammeln. Und wenn du irgendwo eine Stärke hast, freu dich an deiner Stärke. Sei dankbar, dass du sie hast. Aber verkneif dir, über die herzuziehen, die da, wo du Stärken hast, Schwächen haben. Und mit herziehen meine ich manchmal selbst nur vielleicht einem anderen erzählen, meine Güte, das war ja vielleicht ein Depp, so bla bla bla. Ne? Hab Erbarmen. Hab Erbarmen. Und denk mal dran, wie viele Schwächen du hast, wo der andere vielleicht Stärken hat. Das Wesen Gottes ist Barmherzigkeit. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gegen alle gütig und seine Barmherzigkeit erstreckt sich über alle seine Werke. Das ist vielleicht so ein bisschen amerikanisches Kitschbild, ich mag es trotzdem. Weil jedes Mal, ich bin eigentlich ein harter Hund, aber wenn ich das Bild sehe, dann, oh, Jesus, so möchte ich auch gerne mal von dir in den Arm genommen werden. Okay. Und um Gott lieben zu können, müssen wir dieses Wesen Gottes betrachten, es anschauen, wieder und wieder und wieder anschauen. Und nicht uns anschauen, sondern ihn anschauen. Rausfinden, wie denkt er über mich? Wie ist er eingestellt zu mir? Wie sieht er mich trotz meiner Schwachheit und Sünde? Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Er ist geduldig mit dir. Das heißt, er hat Langmütigkeit. Er ist gütig. Der ist gegen alle gütig und seine Barmherzigkeit erstreckt sich über alle seine Werke. Das ist das Kernwesen Gottes. Und dieses Wesen müssen wir verstehen. Es gibt einen anderen wunderbaren Vers, den ich sehr, sehr liebe. In Jeremia 31, 20. Ich, der Herr, antworte, ist nicht Ephraim, das ist ein Bild für Israel, mein geliebter Sohn, mein Lieblingskind. Immer wenn ich ihm Strafe androhe, muss ich doch in Liebe an ihn denken. Es bricht mir das Herz, ich muss Erbarmen mit ihm haben. Wer von euch hat Kinder? Kennst du das? Schon mal erlebt? So, du weißt ganz genau, okay, der hat jetzt was ausgefressen, dein Sohn, oder ich habe nur Söhne. Und denkst, wenn der kommt, dann ist was los. Aber dann ist wirklich was los. Ne? Und dann kommen sie zur Tür rein mit breitestem Lächeln. Und du erlebst genau das. Ist er nicht mein lieber Sohn? Immer wenn ich ihm Strafe androhe, ach, muss ich doch voller Liebe an ihn denken und ich muss mich erbarmen. Was wir hier hören, ist das tiefe Kernwesen Gottes. Gott ist kein Gott, der Freude an Strafe hat. Gott ist kein unerbittlicher Richter, der sagt, okay, 51%, jetzt gibt's von den Glatten. Ne? Sondern er ist ein Vater voller Erbarmen. Ich glaube, das Wesen Gottes ist so voller Liebe, dass es Gott hasst es wahrscheinlich sogar, durchgreifen zu müssen. Aber er muss es, weil er auch heilig ist. Aber dieses Grundwesen Gottes ist dieses Wesen. Gott ist nicht einer, der alle Augen zudrückt. Aber wenn wir dieses andere Wesen verstehen, werden wir anders leben. Ich möchte etwas sagen, wenn je größer das Wesen der Liebe Gottes in dir wird, umso schwächer wird die Kraft der Sünde in dir. Das ist auch etwas. Diese erbarmende Vergebung, diese Langmütigkeit, diese Freundlichkeit zerbricht etwas in dir. Sie zerbricht die Macht der Sünde. Und ich möchte etwas sagen, wenn dieses Wesen in dir Gestalt ergreift, wirst du plötzlich anders zu deinem Umfeld sein. Weil du wirst langsam zum Ebenbild Gottes werden. Und wenn wir dieses Wesen Gottes verstehen, dass Gott so ist, dann verstehen wir plötzlich auch, warum Gott eigentlich verlangt, dass wir dieses Wesen in uns selber tragen. Jesus spricht in der Bergpredigt davon, 1. Korinther 13, die Liebe, und im Galater 5, wie wir mit schwachen Brüdern umgehen sollen. Schau mal, Matthäus 5. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde, segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Bleiben wir mal gerade hier stehen. Warum verlangt Jesus das? Weißt du warum? Nicht um uns eine besonders harte Zeit zu geben, sondern eigentlich sagt Jesus, das ist mein Wesen. So bin ich. Andersrum ausgedrückt, ich liebe euch, denn eigentlich seid ihr meine Feinde. Ich segne euch, eigentlich seid ihr meine Feinde. Ja? Ich tue euch wohl, die ihr mich früher gehasst habt. Ich bitte für euch, ihr habt mich beleidigt. Und nun sagt Jesus, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Was bedeutet das? Das Grundwesen unseres Vaters im Himmel ist selbst so gestaltet, dass es dem Bösen vergibt. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich werde am Schluss der Predigt noch etwas dazu sagen. Wir werden nächsten Sonntag darin weiter einsteigen. Aber so viel. Wir leben im Moment in einem prophetischen Zeitalter der Gnade. Das ist das, was Jesus sagt, the acceptable year of the Lord, das Gnadenjahr des Herrn hat begonnen. Damals, als er diese Buchrolle aufschlug. Und wir leben immer noch in dieser Zeit, es ist Gnade. Und diese Gnade gießt Gott über die ganze Welt aus, über alle in der Welt. Und deswegen sagt Jesus, wir sollen ihm gleich werden. Gott ist diese unermessliche Liebe. Und sagt, ihr sollt genauso sein. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was werdet ihr verloren haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Sollen nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Sonderliches? Tun das die Zöllner nicht auch? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese Verse zeigen uns, wie unser Vater im Himmel ist. Er ist langmütig, gnädig, voller Erbarmen, auch mit denen, die noch in Sünde leben. Und er tut es nicht aus Dummheit. Warum tut Gott das? Im Römer 2,4 lernen wir ein Geheimnis Gottes kennen. Wie bringt Gott dich und mich und den Sünder eigentlich zur Umkehr? Durch eine flammende Höllenpredigt? Was steht hier? Paulus sagt, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wie bringt dich Gott zur Umkehr? Durch Güte. Was ist Güte? Geduld, Langmütigkeit. Er liebt dich hinein buchstäblich in sein Reich. Wie ist der Sohn umgekehrt, der Verlorene? Dadurch, dass er die Güte des Vaters erfahren hat. Der ist garantiert nie mehr abgehauen, nie mehr. Und das ist sein Grundwesen und er möchte, dass wir dieses Grundwesen auch in uns beginnen zu entwickeln. Wie lange erwartet er auf dich, wo du mit deinen Haltungen noch daneben liegst? Wie oft gibt er dir nach, wieder und wieder und wieder, bis er dann irgendwann mal zu einer erzieherischen Maßnahme greift? Und wenn er diese Maßnahme anwendet, dann kannst du sicher sein, Gott ist der Erste, der sagt, oh, wann kann ich wieder aufhören damit? Ja? Gott hat keine Freude an erzieherischen Maßnahmen. Denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währt das Weinen, aber morgen ist Freude. Wenn Gott uns erziehen muss, das muss er manchmal, dann ist es nicht etwas, was sagt, haha, da habe ich jetzt schon lange drauf gewartet und jetzt gib ihm aber richtig. Sondern es widerstrebt ihm buchstäblich. Ich weiß, als wenn ich meinen Jungs mal Hausarrest geben musste, ne? So eine Woche Hausarrest. Okay, 4 Tage. Okay, 3 Tage. So, und dann war es oft schon, dass du sie am Nachmittag hast wieder springen lassen. Ne? Es ist einfach Erbarmen. Nicht immer, aber nicht immer. Wir wollen ja keine Erziehung hier unterminieren. Ne? Aber es ist das Wesen Gottes. Es ist Güte. Am Ende ist es die Güte Gottes, die dich überwältigt. Und darum ist es Gottes Absicht, dass wir sein Wesen kennenlernen und in uns aufnehmen. Wenn du sein Wesen nicht kennst, hast du ein verzerrtes Bild und gibst dieses Bild auch an andere weiter. Und das Bild eines harten, ungeduldigen, perfektionistischen Gottes lässt auch uns oft in einer Haltung leben, in der wir für uns selber nichts erwarten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das wirklich selber hart erfahren müssen. Wenn du in deinem Leben eine harte, perfektionistische und überkorrekte Haltung hast, anderen Menschen gegenüber und auch dir selbst gegenüber, dann entspricht das nicht dem Bild Gottes. Aber es ist interessant, wenn du dann etwas von Gott erbittest, dann wird dir dein eigener Perfektionismus oft im Wege stehen, etwas zu empfangen. Ich möchte das ganz praktisch erklären. Oft ist es so, wenn wir Gnadenhilfe brauchen. Ich habe das selber erlebt, wo ich für etwas gebetet habe und eine Stimme sagt zu mir, Uwe, nö, du kannst nicht erwarten, dass dir Gott das gibt. Guck mal, so und so und so. So denkst du doch. Und das hast du doch auch, das gestattest du anderen doch auch nicht. Wieso soll Gott dir das gestatten? Man führt dann so Zwiegespräche, kennst du das? Und irgendwann gehst du zurück von deiner Bitte. Und du hast dich selber in ein Gefängnis gesperrt. Und dieses Gefängnis kommt daher, weil du bist hart gegen andere. Und du bist aber auch, um gerecht zu sein, hart auch gegen dich selber. Und du denkst, das ist das Wesen Gottes. Und dieses Dilemma kann passieren, wenn wir das Wesen Gottes nicht kennen. Wenn wir Gott oft mit unserem eigenen Wesen vergleichen. Manchmal sind wir härter gegen uns selber, als es Gott überhaupt sein möchte. Und wir sondern uns selber vom Segen Gottes ab. Nicht, weil Gott es will, aber weil wir glauben, Gott ist genauso. Und deswegen ist es so wichtig, dass du ein Upgrade, ein Update des Gottesbildes in dir kriegst. Dass du verstehst, wie er wirklich ist. Ich bin überzeugt, viele Gebete erfüllen sich nicht, weil wir sie uns selber verbieten. Kommuniziere ich zu euch? Versteht ihr mehr, was ich sagen will? Ja? Ihr kennt das, ne? Wir werden das, was wir anschauen, die Fehler, die wir an anderen sehen und leichtfertig kritisieren und ohne Erbarmen, diese Fehler entdecken wir an uns selber und wir haben kein Erbarmen mit uns. Deswegen sagt uns Jesus, Matthäus 7,1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Wisst ihr, Freunde, wir denken immer, das hat nur mit Gott zu tun. Aber ich habe entdeckt, dass das auch mit dir selber zu tun hat. Wir sind manchmal unser unbarmherzigster Richter. Wir richten uns manchmal unbarmherzig, mit Härtigkeit. Und den Maßstab, den wir anlegen, den legen wir dann auch oft an andere, den legen wir an uns an. Und wir glauben, das ist Gott. Und sind gefangen. Und um da rauszukommen, brauchst du ein neues Bild vom Vater. Und du musst lernen, die anderen, die du gefangen hältst in deinem Urteil, einschließlich dich selber, loszulassen. Der Weg, um Gott von Herzen lieben zu können, ist auch, deinen Nächsten so zu lieben, wie Gott dich liebt. Und du wirst sehen, diese Liebe kommt zurück. Du wirst weicher, dein Herz wird kühner dem Vater gegenüber, du wirst viel freimütiger in deinen Gebeten, weil du nämlich anderen Gnade gibst, dann gibst du dir auch selber Gnade. Und Gott kann dir Gnade geben, weil du dir selber nicht mehr im Wege stehst. Und deswegen heißt es in Jesaja 58, 6 bis 9, reiße jedes Joch weg, lass die frei, die du gefangen hältst, zum Beispiel in deinem Urteil. Und dazu gehörst du selber dazu. Wie viele haben ein Urteil über sich selber gefällt hier im Raum? Du hast ein Urteil über dich selber gefällt. Und du bist der Wächter, der seine eigene Gefängnistür bewacht und dich nicht rauslässt. Und Gott sagt, hey, ich will dich rauslassen. Du lässt dich nicht raus. Freunde, ich weiß, wovon ich rede. Ich entdecke das in einigen Teilen meiner Persönlichkeit im Moment auch. Und bin dabei, wirklich zu lernen neu. Und ich sehe erste Früchte auch schon. Wirklich herrliche Früchte. Und ich möchte weitergehen auf diesem Weg. Weil ich glaube, wenn wir hier durchbrechen als Gemeinde, wir werden so unglaubliches Leben erleben. Wenn wir beginnen, einander so freizusetzen und uns selber freizusetzen, wir werden Unglaubliches erleben. Freunde, es war auf der Konferenz, noch niemals haben so viele Leute gesagt, in dieser Gemeinde ist eine so gewaltige Liebe. Ich habe mir immer gedacht, ich bin Pastor hier. Bin ich liebevoll? Sind wir wirklich so liebevoll? Manchmal merkt man ja gar nicht, was innen in einem abgeht. Aber dann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, ja, manches siehst du nicht. Aber dann hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, schau, das ist ein prophetisches Statement. Ich möchte diese Liebe hier hervorbringen. Und ich bin zutiefst überzeugt, das hat damit zu tun. Das Gesetz der Liebe Gottes zu uns ist das fundamentalste Gesetz in seinem ganzen Reich. 1. Korinther 13. Und darum bringt es Johannes auf den Punkt. Er sagt, Gott ist die Liebe. Das müssen wir lernen. Diese Liebe ist paradox, weil sie völlig anders ist als die Liebe, die wir uns gegenseitig in der Welt geben. Sie wird uns unkonditionell gegeben, während wir oft auch unter uns Christen nur Liebe und Zuneigung geben, wenn der andere uns was gegeben hat. Wenn der andere nett ist, wenn der andere lieb ist, wenn der andere uns gefällt, wenn seine Nase uns passt. Wir werden im Laufe der nächsten Wochen auch mal in die Bergpredigt reinschauen, in diese unangenehmen Verse, die da heißen, gib dem, der dich bittet. Und da sind tiefe Dinge drin, wo Gott unser Wesen verändern will. Und das hat brutal viel mit dir selber zu tun. Wenn du dich dort änderst, wird dein ganzes Herz zu Gott offen werden. Und das Schönste, was ich dir wirklich garantieren kann, ist, wenn du andere freilässt, wirst du selber freigelassen werden. Und manchmal meinen wir haben es nötig, den anderen seine Fehler unter die Nase zu reiben. Aber ich möchte es nochmal sagen, wir müssen manchmal Fehler besprechen mit jemandem. Wir müssen auch manchmal jemandem sagen, hör mal, pass mal auf, da und da ist ein Problem. Aber was ich am Lernen bin, ist, so viel Zeit, wie du aufwendest, den Fehler zu beschreiben, genauso viel Zeit solltest du aufwenden, um dem anderen sagen zu können, wie er aus seinem Fehler rauskommen kann. Und du solltest noch zusätzlich vielleicht sogar anbieten, sagen, ich helfe dir dabei. Wenn du das nicht leisten kannst, dann solltest du den Fehler unter Umständen gar nicht ansprechen, weil du bist nicht im Wesen Gottes dann. Wenn Gott zu dir kommt und pointet einen Fehler raus, dann wird Gott auch immer dir sagen, wie du mit diesem Fehler fertig werden kannst. Und er wird sagen, jetzt nehme ich dich an der Hand, denn ich habe das gute Werk in dir angefangen und ich werde es vollenden. So, das heißt nicht, dass wir über Fehler nicht reden, aber wie können wir lernen, hier auch Gnade zu geben? Und wir sind oft, auch wir Christen, gnadenlos miteinander, weil wir meinen, ein Recht zu haben. Weil wir einfach meinen, ein Recht zu haben. Warum? Wisst ihr, wo wir das Recht ableiten? Aus der Welt. Wir richten uns nach der Welt. Und im 1. Korintherbrief liest, da sagt Paulus, wie könnt ihr es wagen, euer Recht vor den Richtern der Welt zu suchen? Seid ihr nicht stark genug, selber unter euch Recht zu sprechen? Freunde, da sind so viele Dinge drin, die wir haben die einfach verloren. Wir leben mittlerweile an Gott vorbei in so vielen Bereichen. Es ist so selbstverständlich für uns geworden. Wir wundern uns, dass wir in so vielen Bereichen keinen Segen haben. Und vieles von dem zeigt mir Gott im Moment selber in meinem eigenen Leben. Manchmal könnte ich mich gerade ins nächstbeste Mauseloch verkriechen. Aber Gott sagt, nee, ich arbeite an dir und dann wird es gut werden. Wenn wir diese Liebe für uns annehmen und verstehen, was sie uns geschenkt hat, dann werden wir zu vollkommen, vollkommen anderen Menschen. Und ich möchte abschließen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Stellt euch mal vor, hier kommen nicht Christen rein. Ein paar Mal. Und die gehen hier raus und die werden gefragt, wie war das da in dieser komischen, was ist das, eine Sekte oder wie? Ne? So. Und die sagen, die Musik war laut und das war auch überhaupt keine Orgel da und kein Kreuz ist da gehangen, der Typ hat auch keinen Talar angehabt. Aber hey, die Leute waren so krass unterwegs miteinander. Ne? So, und das ist das, was die Menschen eigentlich suchen. Die gucken, wie gehen wir miteinander um? Und wir würden aufgebaut werden. Ich meine, was glaubt ihr, wie wir aufgebaut werden, wenn wir miteinander wirklich in Liebe umgehen? Und das lernen wir nicht in einer Woche, auch nicht in 3 Wochen, auch nicht in einem einzigen Jahr. Aber ich möchte, dass wir uns auf den Weg machen dahin. In der nächsten Predigt werden wir weiter vertiefen, dass wir als Gemeinde nicht zum Richten berufen sind. Und wir werden verstehen, dass wir in einer Phase der Gnade leben. Und das ist dieser Vers, Lukas 4,18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden die frohe Botschaft den Armen. Wir sind die Armen. Geistlich Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Wir sind gefangen. Den Blinden, dass sie sehen sollen. Wir sind die Blinden. Den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das ist dieser wichtige Vers hier. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener, setzte sich und alle Augen sahen auf ihn. Er fing an zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Aber was Jesus hier beschreibt, ist, er sagt, ab diesem Moment hat das Jahr der Gnade des Herrn begonnen, dieses prophetische Gnadenjahr. Und dieses Jahr der Gnade wird gehen bis zur Wiederkunft Christi. Auch die Gerichte, die in der Offenbarung beschrieben sind, sind Gerichte, die eigentlich dazu dienen, dass Menschen umkehren sollen. Darum heißt es ja auch, und sie taten nicht Buße. Diese Gerichte sind da, dass sie Buße tun, und sie taten nicht Buße. Das heißt, bis zum Ende ist das Gnadenjahr des Herrn da. Und wisst ihr, was unser Auftrag als Gemeinde ist? Wir sollen diese Gnade verkündigen. Und wir sollen diese Gnade leben. Und das geschieht dadurch, dass wir sie uns selber geben und anderen geben. Amen. Ina, könnt ihr schon mal auf die Bühne krabbeln? Schließ einfach mal deine Augen. Vater, wir möchten dir in diesem Moment einfach danken für dein Wesen. Du bist die Liebe. Wir wollen mit Paulus beten. Der Herr gebe euch Kraft, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden. Durch seinen Geist an eurem inneren Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, ihr in seiner Liebe immer tiefer eingewurzelt und gegründet seid. Ihr sollt mit allen Heiligen begreifen können, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi ist. Eine Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle der Gottheit. Vater, wir beten, dass sich dieses Gebet an uns erfüllt. Wir beten das über uns aus. Wir wollen begreifen, welches die Breite, die Höhe, die Länge und die Tiefe deiner Liebe ist. Eine Liebe, die unser menschliches Erkennen übertrifft, weit übertrifft. Wir können nicht verstehen, Vater, dass du uns aus aller Ewigkeit heraus geliebt hast. In Ewigkeiten der Ewigkeiten hast du uns gesehen, hast uns erwählt, deine Kinder zu sein, erwählt tadellos und einwandfrei vor dir zu stehen. Indem du in der Ewigkeit auch schon dich entschlossen hast, Mensch zu werden in Christus und für unsere Schuld zu bezahlen, damit wir ewig bei dir sein können. Danke, dass wir deine Liebe erkennen können, auch an dieser Welt. Wenn wir genau hingucken, die du so liebevoll arrangiert hast. Alles um uns herum, Vater, dient uns. Wenn wir still werden, spüren wir diese Liebe. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in den kommenden Monaten tiefer und tiefer in diese Liebe einzutauchen. Ich bete, dass du jedem hier im Raum hilfst, sich damit auseinanderzusetzen. dein Wort zu studieren, zu meditieren, diese einzelnen Verse einfach wieder und wieder zu betrachten, darüber nachzudenken. Vater, wir wollen da, wo wir hinfallen, wo wir in Schwächen sind, wollen wir nicht eine Nabelschau betreiben und uns endlos betrachten, sondern wir wollen auf das schauen, was du vorbereitet hast. Du hast Lösungen. Du schaust schon jetzt nach jedem Einzelnen, der in Schwäche lebt, aus, voller Erbarmen. Du kannst es kaum erwarten, dass wir uns in Bewegung setzen. Du hast Geduld, du hast endlose Geduld und Langmütigkeit in uns. Es ist deine Güte, die uns am Ende zur Umkehr bringt. Und nicht dein Hass oder Zorn oder Wut oder Gericht. Und selbst da, wo du uns erziehen musst, Vater, verlangt alles in dir danach, das Erziehungshandeln so schnell wie möglich zu einem Ende zu bringen. Weil dein Grundwesen Gnade und Erbarmen ist. Vater, und zu Recht verlangst du auch von uns, dass wir als deine Kinder diese Liebe gegen uns haben und gegen andere haben. Und ich möchte dich jetzt ganz konkret bitten, wir halten unsere Augen geschlossen und schau mal in deinem Geist nach, wen du gefangen hältst. In Unvergebenheit, im Ärger, über wen du vielleicht ein Urteil gefällt hast, das nicht richtig war, das vielleicht sachlich richtig war, aber das ohne Liebe war, das keine Lösung gezeigt hat. Ich möchte dich ermutigen, noch heute Abend vielleicht, wenn es geht, geh zu dieser Person hin, wenn sie im Raum ist, ruf sie an oder versuche in dieser Woche, das in Ordnung zu bringen. Du wirst unglaublich, unglaubliches erleben, du wirst Segen erleben. Und Jesus sagt, dieses Maß an Gnade, das du gibst, wird zu dir zurückkommen, wird zu dir zurückkommen, wieder und wieder zu dir zurückkommen. Und in dem Maß wirst du erleben, wie dein eigenes Herz frei ist und kommt. Für dich selber in einem viel größeren Maß von Gott Dinge zu erbitten. Dein Herz wird freigesetzt, voller Kühnheit selber zu empfangen. Lass nicht zu, dass dich der Ärger und der Zorn aber andere zerfließt. Lass los, den du gefangen hältst, heißt es. Dann wird deine Heilung schnell voranschreiten. Vater, lass uns Menschen werden der Gnade, Menschen des Erbarmens, Kinder Gottes, die dir ähnlich sind. Du wirst uns nicht überfordern, Vater. Da, wo wir Zeit brauchen, wirst du es uns auch geben. Aber ich bete, Herr, dass wir dort hineinkommen. Von heute an hilf uns, Vater, unsere Worte doppelt zu bewahren, doppelt zu betrachten, unser Urteil doppelt anzuschauen. Und uns immer wieder zu fragen, wie viel Gnade legen wir auch auf das Urteil? Wie viel Lösung legen wir in das Urteil hinein? Was haben wir getan, um Lösungen auch herbeizuführen? Lass uns immer wieder verstehen, Vater, du verurteilst uns nicht, ohne nicht auch Lösungen anzubieten. Du hast das gute Werk in uns angefangen und du wirst es auch vollenden. Preis dich dafür, Jesus. Wir lieben dich für das, was du bist und wie du bist. Wir wollen so viel mehr von dir lernen, Jesus. Und ich bete, dass du dich in dieser ganzen Serie verherrlichst. Dass unser Herz wie ein Luftballon dir entgegenfliegt. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist die Liebe. Amen.